Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Am Ende des Lebens. Mein Name ist Nicole Kespe, ich bin Koordinatorin in der Hospizgruppe Aschaffenburg. Heute sitze ich nicht im Hospizbüro, sondern ich sitze an einem Esstisch, an dem ich öfters mal sitze. Podcast Am Ende des Lebens. Wir gehen heute mal einen Schritt weiter. Ich sitze hier mit Carina. Wir kennen uns schon sehr lange, mindestens 15 Jahre, mindestens. Seitdem begleiten wir uns. Als Freundin von Carina muss man viel Geduld mitbringen, weil ständig Sachen passieren. Und was Carina passiert ist, darüber reden wir hier heute in dieser Folge. Hallo Carina.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass du da bist.
Das ist richtig, ja.
Das erste große Ereignis erinnere ich mich noch dran. Du warst in Ägypten, solltest zurückkommen. Ich habe deine Mama angerufen und habe gesagt, die Carina sollte doch da sein. Und dann hieß es, ja, der ging es im Flugzeug nicht gut, die kommt einen Tag später, aber dann ist sie da. Ihr ging es nicht gut. Was bedeutete, es ging ihr nicht gut, wissen wir heute. Du bist ohnmächtig geworden im Flugzeug und nicht nur ohnmächtig. Wir wissen heute, dass du einen Herzstillstand hattest. Dein Herz hat nicht mehr geschlagen. Du wurdest im Flugzeug reanimiert von einer jungen Frau, die gerade mal ein Jahr jünger war als du damals. Wie alt warst du damals?
Ich war damals 24.
Hattest deine zweijährige Tochter und deine Schwester mit dem Flugzeug? Und wie ihr vielleicht an mir schon hört, das ist eine besondere persönliche Folge, weil ich eben ja persönlich auch betroffen bin. Es ist auch immer wieder nochmal in die Themen reinzugehen, auch für mich ja sehr emotional. Du wurdest reanimiert, bist in Budapest zwischengelandet, bist am nächsten Tag nach Hause gefahren. Dann kamen verschiedene Untersuchungen, man hat nicht festgestellt, woran es liegt.
Ja, man hat es ein bisschen abgetan als Kreislaufzusammenbruch und man muss dazu sagen, diese ganze Geschichte hat ja so eine eigene Wendung, weil ich ja dann in Budapest tatsächlich nur mit einem Top und einer kurzen Hose bekleidet in ein Krankenhaus kam und ich so meine Lebensretterin bis zu diesem Jahr eigentlich gar nicht Danke sagen konnte. Und ich wusste auch nicht, dass es so eine junge Dame war und ich habe gemerkt, dass mir auf einmal ganz komisch wird und es wird schwarz vor Augen und dann wollte ich meine Schwester, weil die auch noch dabei war, die neben mir saß, noch sagen, mir wird schlecht und da habe ich schon gemerkt, dass ich zusammengesackt bin und meine Tochter, die so auf dem Arm schlief, fallen gelassen habe und dann bin ich erst wieder wach geworden, als ich hörte eine Frauenstimme, die sagte, der Puls kommt wieder. Ja, und dann sind wir tatsächlich notgelandet in Budapest und in dem Moment weiß man so gar nicht, was mit einem passiert und voller Adrenalin und ja, so wirklich habe ich das damals auch nicht verarbeitet.
Nee, das hat noch einen Moment gedauert. Das wurde stillschweigend einfach hingenommen, das war halt so und dann war das weg. Ich erinnere mich dann, dass du, dass es immer mal hieß später in deinem Pflegedienst, den du hattest, dass du bei Besprechungen immer mal umgefallen bist, dass du so auch wieder da Kreislauf hattest. Dann kamen mehrere Untersuchungen. Man ist dran geblieben, man hatte keine Idee und dann bist du in ein Krankenhaus ein bisschen weiter zu Untersuchungen, die nochmal nach dir gucken wollten.
Ja.
Was ist da passiert? Weil das war auch nochmal besonders zum Thema auch Sensibilität der Ärzte, muss man sagen.
Ja, es ist einfach so, dass man natürlich in so einem jungen Alter niemals davon ausgeht, dass sowas nochmal passiert. Mhm. Ja, also wenn man von allen Seiten gesagt bekommt, das war ein Kreislaufzusammenbruch und auch die Budapester Ärzte konnten ja nichts feststellen. Die haben nur geschaut, ob die bei der Reanimation irgendwas gebrochen haben an Rippen und konnten da eben nichts feststellen und dann macht man weiter. Ja, wir haben geheiratet, wir haben ein Haus gebaut, unsere Tochter ist größer geworden und ich habe mein Studium beendet, ich habe eine Firma aufgebaut, angefangen aufzubauen und mit jedem Tag, wo nichts passiert, rückt es natürlich in den Hintergrund.
Klar.
Ja, und dann 2015, fünf Jahre später, aus heiterem Himmel eigentlich, während einer Dienstbesprechung, merke ich dieses gleiche Gefühl, was ich auch im Flugzeug hatte. Also 1:1 identisch und ich wollte eigentlich noch zur Terrasse laufen und habe schon gemerkt, dass ich dort nicht mehr ankomme. Und wie ich dann die Augen aufmachte, haben mich so zwei Sanitäter über mir stehen sehen und die wollten mich mit ins Krankenhaus nehmen und die haben gesagt, wenn sie überleben wollen, kommen sie mit. Ja, und dann habe ich das natürlich gemacht und im Krankenhaus haben die wortwörtlich zu mir gesagt, ich sage jetzt nicht welches Krankenhaus, ich soll warm duschen und ich soll viel Kaffee trinken, damit mein Kreislauf wieder in Schwung kommt. Und so haben die mich entlassen. Und da geht man natürlich nicht davon aus, dass man so eine schwerwiegende Erkrankung hat und vor allen Dingen jeden Tag in Lebensgefahr schwebt. Ja.
Das stimmt, ja. Wissen wir heute, dass es, wir sind froh, dass es gut gegangen ist, es hätte aber auch anders ausgehen können.
Ja, tatsächlich. Also wenn ich keine Hausärztin gehabt hätte, die so drauf bedacht war, da wirklich auch die Ursache zu finden und ich nicht in das richtige Krankenhaus gekommen wäre, dann würde ich heute nicht mehr hier sitzen wahrscheinlich.
Auch da hast du Glück, dass deine Hausärztin deine Nachbarin ist, ja. Deren Tochter deine Freundin. Da waren die eng dran, haben das ernst genommen und einfach vom Gefühl her zu sagen, da stimmt irgendwas nicht, aber was? Dann bist du ins nächste Krankenhaus, da kam dann eben diese große geplante Kipptischuntersuchung.
Ja, nach 2 Wochen. Also die waren auch fast am Ende ihres Lateins, weil die alle Untersuchungen gemacht haben. Und bis dann irgendwann der Oberarzt gesagt hat, wir warten jetzt noch auf den Professor, wir haben noch eine einzige Untersuchung, die wir zu tun haben. Und dann gucken wir, ob es das vielleicht ist. Und dann sollte so eine Kipptischuntersuchung stattfinden. Das heißt, man wird auf so einen Tisch geschnallt und wird in verschiedene Winkel gebracht. Und dann schaut man, wie sich der Blutdruck und der Puls in den verschiedenen Lagen entwickelt. Mhm. Und dazu ist es wichtig, dass man den Blutdruck interarteriell misst, das heißt in das Gefäß quasi eine Sonde legt. Dazu bin ich dann auf die Intensivstation gekommen und da war dann so ein junger Arzt, der zu mir reinkam und meinte, der quasi diese Sonde legen sollte, der dann zu mir gesagt hat, also mein Fall erinnert ihn total an eine Schulkollegin, die immer, wenn eine Klausur geschrieben wurde in der Schule, ohnmächtig wurde. Und er glaubt, dass es bei mir psychosomatisch wäre. Und dann
10 Minuten später,
er hat dann den Schnitt gesetzt am Handgelenk und wollte diese Sonde in dieses Gefäß rein schieben. Und ich weiß noch, es ist dieses Gefühl, das wird man nie vergessen. Und ich merke, wie so mein Kopf anfängt sich zu drehen, alles in meinem Kopf fängt sich an zu drehen und ich höre nur, wie der Arzt sagt, Mädels Notfall, also zu seinem Personal. Und nach diesem kurzen Drehen wie ein Karussell war auf einmal alles still, alles ruhig, in vollkommenem Frieden. Ja, und da ist dann das zweite Mal das Herz stehen geblieben.
Glück, dass es unter ärztlicher Aufsicht war. Du hast mit diesem Ereignis jetzt aber kommt ja noch ein bisschen mehr, was dich im Inneren, wie uns später auch im Äußeren quasi noch sehr bewegt hat. Magst du einen Schritt weitergehen?
Ja, gerne. Dieses Gefühl, was ich da gespürt habe, das gibt es ja auf dieser Welt nicht. Also ich habe es nie wieder gespürt und das ist jetzt 8 Jahre, es werden 8 Jahre im Oktober. Das kann man sich nicht vorstellen. So muss sich der Frieden und diese reine Seele anfühlen. Und die Menschen, die haben keine Worte für dieses Gefühl, weil es so losgelöst ist vom Körper. Und in dem Moment wusste ich nicht mehr, dass ich hier Menschen habe, die mich vielleicht lieben oder ich Menschen habe, die ich liebe, sondern dieses Gefühl war einfach so rein. Also ich habe keine Menschen gesehen, aber diese Wärme, die von den Füßen nach oben kam und dieses Sein, einfach dieses Sein ohne an einen Körper gebunden, das war so übermächtig und so großartig, dass wenn die Ärzte mich nicht reanimiert hätten, wäre ich gegangen. Ich wäre in dieses Gefühl gegangen.
Du dich jetzt nicht mehr zurückgeholt?
Keine Angst, keine Angst. Es gab keine Angst, es gab einfach nur Frieden. Einfach nur Frieden. Ja.
Von anderen Menschen, denen es ähnlich ging, habe ich das Gleiche schon öfters gehört. Also du bist da tatsächlich nicht die Erste. Ich habe einige Menschen erlebt, die reanimiert wurden, die wirklich tot waren, auch über lange Minuten, wo man das weiß, die das gleich ähnlich berichten.
Ja, es ist so spannend, weil beim ersten Herzstillstand, und da war ich tatsächlich länger ohne Herzschlag auch, da war gar nichts, also da war kein Gefühl, da war nur schwarz. Da kann ich mich an gar nichts erinnern. Und bei dem zweiten Mal, das war so intensiv, weil ich wahrscheinlich auch bereit war zu gehen, ja, so in so einem Flugzeug ist man vielleicht nicht ganz so bereit zu gehen, aber in diesem Moment, deswegen hat es mir so schwer gemacht, hier zu bleiben. Also ich bin reanimiert worden, die haben es geschafft, mich zurückzuholen und ich war so wütend, ja, ich war tatsächlich so wütend, dass sie mich zurückgeholt haben, weil dieses übermächtige Gefühl dieses reinen Seins und dieses Friedens, das war, ich wollte da gar nicht weg. Ja.
Du warst damals 29?
Ja.
An dem Tag haben sie dir gleich, oder auch an dem Tag gleich, ne? Haben sie dir einen Schrittmacher gesetzt?
Sie haben mir einen Tag Bedenkzeit gegeben. Okay. Die Ärzte kamen dann, haben gesagt, sie wissen, woran es liegt. Also die Diagnose ist ein Sexinus-Syndrom. Das heißt, wenn auf Gefäße in meinem Körper Druck kommt oder eine Irritation, dann sagen diese Rezeptoren in diesen Gefäßen meinem Sinusknoten im Herzen, hör auf zu arbeiten. Und das ist nicht wie bei jungen Frauen, die ja oftmals auch mit Kreislaufschwankungen zu tun haben, sondern bei mir ist es eben so, dass es immer mit einem Herzstillstand einhergeht. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, ich habe zwei Möglichkeiten. Also ich bin reanimiert worden und keine halbe Stunde später war der Pfarrer an meiner Seite, der ist geschickt worden und da hieß es ja, der hat mir dann gesagt, Sie wissen, was mit Ihnen passiert ist, haben Sie was zu beichten? Ja, also das war so das Erste und ich lag da und wusste so wirklich gar nicht hinten und vorne. Mhm. Und dann kamen die Ärzte und haben gesagt, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe immer jemanden um mich herum, der mich reanimiert. Ich darf kein Auto mehr fahren, ich darf nicht mehr in die Badewanne alleine. Oder ich lasse mir einen Herzschrittmacher einsetzen. Und dann steht da natürlich ein kleines Mädchen an der Seite und mein Mann und alle hoffnungsvoll, dass ich mich für den Schrittmacher entscheide. Und natürlich war das, in dem Moment war es tatsächlich eine Fremdbestimmung.
Du hast die Familie entscheiden lassen?
Ja.
Weil wir dich, also ich zähle mich jetzt mal mit dazu, ich bin sehr dankbar, dass du fremdbestimmt zugelassen hast, dass du diesen Schrittmacher bekommen hast, weil was würden wir denn ohne dich tun?
Naja, euch wird schon was einfallen.
Nein.
Es war aber lange eine Bürde, ne? Das muss man ganz klar so sehen. Ja, und ich finde, das ist wichtig, dass man so offen spricht, weil ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die vor solchen Entscheidungen stehen, gesundheitlich irgendwie direkt am Abgrund. Und dann wird man schulmedizinisch super aufgefangen, aber psychologisch ist gar nichts gelaufen. Ja? Also unser Gesundheitssystem ist irgendwie so schulmedizinisch ausgerichtet, dass ich nicht abgeholt wurde oder dass mir nicht irgendwie angeboten wurde zu sprechen oder dass ich das verarbeiten kann, sondern ich habe noch nicht meine Reha gemacht.
Nee, ja. Was hast du zwei Tage nach deiner Implantation gemacht?
Ja, ich habe wieder hinterm Schreibtisch gesessen.
Du bist direkt arbeiten gegangen.
Naja, als Geschäftsführerin oder als Gründerin eines ambulanten Dienstes hat man natürlich abgewogen, hat gesagt, okay, überlebt Haken dahinter und jetzt muss dieses neue Unternehmen irgendwie weitergeführt werden. Und es gibt wenig Dinge, die ich tatsächlich bereue, aber das ist so etwas, wo ich heute sagen würde, da würde ich mir ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen, weil ich glaube, dann meinen restlichen Lebensweg hätte sich ein bisschen einfacher gestaltet.
Hätte sein können. Die Frage ist nur, wärst du damals abholbereit gewesen?
Das ist ein sehr guter Einwand, weil das ist so die Frage, ob ich tatsächlich gewesen wäre oder ob ich nicht in 1000 Teile zersprungen wäre, was da passiert ist. Ja. Weil nach diesem zweiten Herzstillstand hat eine lange, lange Suche begonnen.
In der Zeit hatten auch wir wenig Kontakt. Heute habe ich so die Hypothese, dass es vielleicht daran liegen könnte, einfach an dem, was ich damals schon auch beruflich gemacht habe. Nämlich, ich habe auch damals schon Menschen am Lebensende begleitet. Ja, und meine Hypothese ist dazu halt, dass du auch mich damals wenig ertragen vielleicht hättest, weil es viel Thema war auch oder ist immer noch in meinem Leben, weil ich bin und das dazugehört. Umso schöner ist, dass wir es genau heute wieder zusammen schaffen. Auch ein Appell, oder
tiefer denn je.
Auch da von meiner Seite einfach auch an Freunde draußen. Das ist nicht einfach, da zu begleiten. Man sieht als Freund, habe ich immer gedacht, was macht die denn da? Aber man kann nichts tun. Man kann wirklich nur Geduld haben und mit Liebe dabei stehen und demjenigen, vor allem der betroffen ist, seine Zeit geben, die er braucht. Das hat nach diesem Nahtodereignis oder für dich, weiß nicht, war es vielleicht das Gefühl schon, wie weit war es bis zum Tod?
Also wenn sich so das Sterben oder wenn sich so der Tod anfühlt, dann muss da draußen keine Angst haben. Mhm. Absolut nicht. Also wenn das Sterben ist.
Das macht ein bisschen Hoffnung.
Ja, und es ist auch bei mir so. Also ich bin ja wirklich einen sehr, sehr langen Weg zurückgelaufen, weil nach diesem Nahtod oder ja, nach dem zweiten Herzstillstand hat so eine lange Suche begonnen, zurück ins Leben und diese Antworten auf dieses Leben zu finden. Vor allen Dingen, warum muss ich hier bleiben? Also warum lebe ich noch? Was ist meine Lebensaufgabe? Warum darf ich nicht sterben? Und der zweite Herzstillstand war Anfang Oktober. Ich habe dann den Schrittmacher eingesetzt bekommen und meine Familie war so überglücklich, dieses Weihnachten drauf. Und ich habe nur hier gesessen und habe mir gedacht, kannst du mich nicht einfach holen? Also was auch immer da oben vielleicht ist, ja. Gott oder was auch immer. Kannst du mich nicht einfach hier aus diesem Leben holen? Ich ertrage das alles nicht mehr. Ich ertrage das hier alles nicht mehr, dieses ganze Leben. Und es waren körperliche Schmerzen tatsächlich. Und mir ging es so schlecht, dass ich gesagt habe, ich muss einen Weg finden, zurück in dieses Leben, wenn ich denn tatsächlich noch etwas zu erledigen habe. Und dann bin ich ins Kloster, ins buddhistische Kloster, habe da versucht, Antworten zu finden.
Das ist aber dann Jahre her, ne? Das ist dann.
Das war dann das, direkt, genau. Das war so ein halbes Jahr danach. Und da war dann eine buddhistische Nonne, die hat, ich habe die dann gefragt, warum lebe ich denn noch? Und dann hat sie nur gelacht und hat gesagt, Carina, ich kann dir das nicht beantworten. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, da muss ich jetzt lächeln, weil ich damals mit dieser Antwort überhaupt nichts anfangen konnte, dass sie gesagt hat, vielleicht wirst du irgendwann mal den Menschen erzählen, dass sie keine Angst vor dem Sterben haben brauchen. Ja, hat sie damals gesagt. Und ich war so wütend, weil ich gesagt habe, was soll ich mit dieser Antwort? Ich dachte, ich komme da in dieses Kloster und die sagen mir jetzt, ja, das ist deine Lebensaufgabe und deswegen bist du noch hier. Aber ich habe damals nicht verstanden, dass das alles in mir liegt. Also, dass ich die Antwort niemals im Außen finden konnte.
Dass du zu dieser Erkenntnis kommst, hat aber noch ein Schicksalsereignis, hat es noch ein Schicksalsereignis gebraucht bei euch in der Familie. Und zwar dein Mann wurde schwer krank.
Ja, mit gerade mal 36 Jahren, 2019 war das. Ich habe 2 Jahre zuvor, weil ich damals die Entscheidung getroffen habe, ich glaube, das muss ich noch kurz dazu sagen, dass ich ja auch in sämtlichen Retreats war und ich habe geguckt, dass ich irgendwelche Antworten finde und dann habe ich irgendwann einfach beschlossen zu sagen, meine Aufgabe ist es, Geschäftsfrau zu sein hier auf dieser Welt. Das ist meine Aufgabe und ich mache diesen Laden groß, dieses Unternehmen groß und habe wirklich über meine Grenzen hinaus gearbeitet und dann kam 2017 noch eine schwere neurologische Erkrankung dazu, wo ich alle 4 Wochen im Krankenhaus Hirnwasser entlassen bekommen habe, weil mein Hirndruck zu hoch war und ich das immer wieder ja, so ein bisschen abgetan habe tatsächlich auch und gar nicht richtig hingeguckt habe und dass es letztendlich aber die Diagnose von meinem Mann war, also diese schwere Darmkrebserkrankung, dieses Kolonkarzinom, was uns mit voller Breitseite erwischt hat, ja. Weil seine Mutter ist ein paar Jahre zuvor daran gestorben und das war auch so mein Seelenanker nach dem zweiten Herzstillstand. Ich habe ihr immer, wenn wir spazieren waren, gesagt, wenn du irgendwann mal sterben wirst oder musst, dann brauchst du keine Angst vor dem Tod haben. Und kein halbes Jahr später stirbt meine Schwiegermutter und dann kamen natürlich immer wieder Schuldgefühle. Hätte ich das nicht gesagt, dann wäre sie vielleicht nicht gegangen. Und also auch das ist, habe ich in meinem Rucksack rumgetragen wie schweres Gepäck. Und dann kam im Oktober 2019 die Darmkrebserkrankung von meinem Mann. Und nach der ersten OP dachten wir, es wird alles gut. Und dann hat mich die Klinik angerufen und hat sonntags, mittags gesagt, ich soll unbedingt kommen, weil mein Mann ist gerade auf dem Weg in die Not-OP und sie wissen nicht, ob er es überlebt.
Ich erinnere mich. Wir haben zusammen gehofft. Den Abend und die halbe Nacht gewacht. Ja. Vor der Krankenhauskantine und wir haben mit beidem gerechnet.
Absolut. Und ich bin dann irgendwann raus, wie es dann dunkel wurde. Und ich bei mir stellen sich gerade wieder alle Haare, weil diesen Moment werde ich nicht vergessen. Also dieses Angst oder diese Angst, diese eigene Angst vorm Sterben, die habe ich ja abgelegt gehabt. Aber diese Wucht, die mir gerade, mir in diesem Moment so bewusst wurde, dass ich so viel Angst vor dem Leben hatte. Ja, ich habe in diesen Nachthimmel geguckt und habe zu diesem Universum gesagt, du kannst alles von mir haben, alles, allen Wohlstand, die Firma, Haus, Auto, Boot, alles, was du irgendwie, oder was alles, was in meinem Besitz ist, gebe ich dir für das Leben meines Mannes. Und das war der Moment, wo ich die Angst vor dem Leben verloren habe.
Interessant, ne? Die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod und du hattest nach diesem Ereignis Angst vor dem Leben.
Ja, das Bewusstsein, dass ich so viel Angst vor dem Leben hatte.
Ja, ja.
Und das war der große Wendepunkt in meinem Leben. Weil mein Mann ging es besser, hat überlebt.
Es geht ihm wieder gut.
Ja, es geht ihm wieder gut. Und es hat keine 4 Wochen gedauert und da ging bei mir nichts mehr. Er war in Reha und ich habe im Bett gelegen und ich habe mir ein Hotelzimmer gebucht und habe gesagt, ich mache diesem Leben ein Ende. Ja.
Wir hatten viel Zeit verbracht und das ist das, was mich persönlich als Freundin von Carina so schockiert hat, dass ich es wirklich so in ihrem Rucksack verpackt hatte, dass niemand eine Ahnung hatte, was da drin vorgeht. Umso wirklich schockierend, diesen Plan gehört zu haben. Sehr stolz, dass du es aber geschafft hast, auch da diese Energie einfach umzuwenden, umzulenken.
Ja, ich habe im Bett gelegen und es ging gar nichts mehr. Also ich bin eigentlich schon immer so eine starke Frau, würde ich schon sagen. Ja, oder das, ich sag mal, der Schein.
Da ist schon eine Menge Energie
ja,
drin.
Ja, doch. Und dass mich das, also dieses tiefe Loch mit so einer Wucht treffen kann, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und dann liege ich da in diesem Bett und habe gesagt, ich kenne dieses Gefühl des Sterbens und ich kenne diese schwere Last des Lebens. Mhm. Und da war ganz klar, okay, ich entscheide mich zu gehen. Ja? Also mit aller Rationalität. Und dann habe ich dieses Hotelzimmer wirklich in dieser Absicht gebucht, zu sagen, die werden das alle schon ohne mich schaffen. Und dann ist mir so ein Bild von meiner Tochter in die Augen gekommen. Und die war 12 oder 11 sogar erst. Und dann war so, also wie so eine Erkenntnis in dem Moment zu sagen, verdammt nochmal, das ist deine Entscheidung gewesen, dass diese kleine... Ja, dieses kleine Mädchen auf dieser Welt ist und du kannst jetzt nicht weglaufen. Es geht nicht. Du musst den letzten Versuch schaffen für sie. Und dann ja, bin ich aufgestanden, habe gesagt, jetzt ist Feierabend, jetzt muss ich einen Weg daraus finden. Und dann habe ich im Februar, also das war im Januar und im Februar, mich dazu entschieden zu gehen. Mhm. Ich bin weit weggegangen an den Chiemsee.
Genau, du bist nicht aus dem Leben gegangen, Nein. sondern an den Chiemsee.
Ja, und habe in meinem ganzen Umfeld gesagt, ich komme erst wieder zurück, wenn ich alle Antworten gefunden habe. Also ich wusste nicht, wohin diese Reise führt. Ich wusste nicht, als welcher Mensch ich zurückkomme. Ich wusste einfach nur, dass ich gehen muss, um in diesem Leben bleiben zu können. Und ich habe da an diesem See tatsächlich alle Antworten finden können und bin als neuer Mensch zurückgekommen.
Das stimmt, das kann ich unterschreiben. Allein der Gesichtsausdruck hat sich verändert bis heute. Hast du einen anderen Ausdruck, wenn man dir begegnet? Also da hast du großartige Arbeit mit dir geleistet, würde ich sagen.
Ja, und man geht immer davon aus, dass die körperlichen Schmerzen die schlimmsten sein können. Die seelischen Schmerzen übertreffen das bei weitem. Ja. Und ich bin durch tiefe Täler gewandert, weil nur wenn man ehrlich zu sich selbst ist und alles in Kauf nimmt, nur dann kann man es schaffen. Ich habe diese Entscheidung getroffen, in dieser Zeit gesund werden zu wollen, dass ich keine Punktionen mehr will, dass mein Herz wieder so weit gesund werden kann, dass ich keine Medikamente mehr brauche. Ich habe entschieden, meine Firma zu verkaufen. Ich habe nie wieder an dem Schreibtisch gesessen und habe mich von vielen Menschen getrennt, die mir nicht gut getan haben in meinem Leben, die viel Energie gezogen haben. Und ja, habe mir so eine Reise zurück ins Leben wieder gegönnt. Ja.
Thema zurück ins Leben. Ich würde jetzt gerne mal einen Ausblick in die Zukunft machen, weil da steht auch was an. Ihr seid eine ganz tolle, mutige Familie, die viel mitgemacht hat. Und was macht ihr jetzt? Was kommt?
Ja, also das war so ein bisschen, mein Mann war da so ein bisschen Vorbild, weil er ist eigentlich so der sicherheitsbedachte Mensch in unserer Beziehung, weil ich denke, was kann uns schon passieren? Und auch er hat den Schritt gewagt zu sagen, er macht jetzt nach dieser Erfahrung nur noch das, was ihm Freude macht. Und damals nach dem zweiten Herzstillstand hat er mir einen Roadtrip nach Irland geschenkt, weil dort meine Seele irgendwie hingehört und seitdem waren wir so oft dort und jetzt ist die Entscheidung gefallen, dass wir nächstes Jahr im Januar dorthin gehen.
Ja. Ihr habt vor,
auszuwandern.
Ja. Ihr geht, ihr verlasst uns, ja. Wir dürfen jetzt öfters nach Irland euch besuchen gehen, da wo euer Herz einfach ist.
Ja.
Da zieht es euch hin.
Ja. Ich lande dort und ich weiß, ich bin zu Hause. Keine Ahnung, was in meinem vorherigen Leben mal war. Ob ich irgendwie so ein irischer Bootsmann war oder sowas, aber es ist einfach, und wenn nicht jetzt, wann dann?
Keine Angst mehr vorm Leben, sondern wenn nicht jetzt, wann dann? Einfach tun, mutig sein, es wird seinen Weg finden.
Immer, also dieses Vertrauen auch in dieses Leben und ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn irgendwann unsere Zeit gekommen ist hier auf dieser Erde, dass wir gehen müssen, dass wir irgendwo oder dass uns irgendjemand begegnet mit einem Lächeln, der sagt, Leute, ich habe nie gesagt, dass ihr es euch so schwer machen sollt. Dass ihr so viel Sorgen haben sollt, dass ihr so viel, ja, so viel Dinge nicht entscheidet aus Angst oder aus Sicherheitsbedürfnis, sondern dass ihr viel mehr Vertrauen in dieses Leben haben dürft. Da bin ich mir ganz sicher, ganz sicher.
Und dabei strahlt sie über das ganze Gesicht. Das macht mich als Freundin sehr glücklich, dass ich mit dir noch ganz viele Abenteuer erleben darf.
Die Bank.
Wir waren schon ein paar Mal jetzt zusammen in Irland. Ich freue mich auf die nächsten Trips dorthin, mit dir ganz tolle Sachen zu entdecken.
Unsere Bank später mal, wenn wir alt und grau sind, genau. Auf der wir sitzen.
Wir haben die Vision, dass wir später in Ruhe als alte Damen zusammen irgend am Meer auf einer Bank sitzen und unseren Tee oder unseren Gin.
Unseren Gin trinken oder unseren Baileys und anstoßen und sagen, so schwer war das Leben doch gar nicht.
Nee, und vor allem, es ist gekommen, wie es gekommen ist. Wir haben die Herausforderungen angenommen, aber wir haben das Beste draus gemacht.
Absolut, ja.
Carina, ich danke dir für deine Offenheit. Es war zwischendurch sehr emotional, das habe ich auch bei dir gesehen. Es ist nicht einfach, da immer noch mal reinzugehen. Umso mehr vielen Dank, dass du uns das mitteilst, dass du uns teilhaben lässt daran. Danke, dass du noch da bist.
Sehr gerne. Ich hätte damals vielleicht jemanden gebraucht, der so offen gesprochen hätte. Und ich glaube, nur wenn man einen Seelenstriptease tatsächlich hinlegt, kann man die Menschen auch berühren oder auch erreichen. Und ich habe gesagt, ich mache meine Geschichte öffentlich. Und wenn ich nur eine Handvoll Menschen erreiche, denen ich helfen kann damit, dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie mehr von Carina wissen wollen, sie hat ihre eigene Homepage. Ihr werdet in den Links unter dem Podcast, werde ich noch was mit runtersetzen. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch an podcast@hospizgruppe-aschaffenburg.de. Das leite ich auch gerne an Carina weiter.